Servus miteinander, die fünfte Folge, mir sind vier, heute mit Torben, moin.
Guten Morgen.
Mit Kerry, hola.
Hola.
Und Pletti ist am Start, schön, dass du dabei bist, Florian Plettenberg, deine Premiere hier im Podcast.
Servus, hallo.
Heute in der Folge alles zum Nichtwechsel von Florian Wirtz, zum tatsächlichen Wechsel von Jonathan Tah und dem Vielleichtwechsel von Leroy Sané und wir ziehen ein ausführliches Saisonfazit. Auf geht's.
Mir sind vier. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Wir fangen an sozusagen mit dem üblichen Verdächtigen, mit dem üblichen Namen Florian Wirtz. Pletti, vielleicht von dir einmal den Stand der Dinge jetzt, Mittwoch 10.14 Uhr.
Mittwoch 10.14 Uhr ist der Stand, dass die Bayern weiterhin enttäuscht sind über den geplatzten Wechsel von Florian Wirtz. Aber es ist jetzt keine Tristesse. Also es ist jetzt nicht so, dass alle im Erdboden versinken, weil das Ganze intern als absoluter Kann und als und nicht als Muss-Transfer bewertet wird. Sie wollten ihn, darüber machen sie auch keinen Hehl. Dennoch sagen sie, pass auf, wir wollten Florian Wirtz holen, hat nicht geklappt. Wir werden uns jetzt nicht weiter mit einer Suche nach einem Zehner beschäftigen. Deswegen ist auch derzeit nichts heiß rund um beispielsweise Ryan Cherki oder Eze von Crystal Palace. Und auf Leverkusen-Seite ist der Stand, dass sie versuchen werden, jetzt mit Liverpool eine schnelle Einigung zu erzielen. Angebote werden hin und her geschickt und das Interessante in dem Deal ist eben, dass Leverkusen versucht, aus Liverpool noch einen Spieler zu bekommen, plus eben eine Ablöse von über 100 Millionen Euro. Und dann kann man davon ausgehen, dass es in dieser Woche noch möglicherweise zu einer Einigung kommt, weil Wirtz ebenso wie Jonathan Tah Interesse daran hat, dass der Wechsel sehr, sehr schnell finalisiert wird.
Wir sprechen auch gleich nochmal in Ruhe darüber, wen Bayern vielleicht eben nicht genau stattdessen, aber eben trotzdem für die Offensive holen kann. Torben, vielleicht von dir kurz, wie überrascht warst du, als dann Liverpool tatsächlich so konkret wurde, dass es so aussieht, als würde es jetzt eben der FC Liverpool werden?
Ja, schon überrascht, weil Liverpool natürlich gerade auch in den letzten Wochen und Monaten jetzt nicht der Verein war, der jetzt so explizit genannt worden ist. Ich gebe Pletti recht. Auf der einen Seite ist es aber für mich, wenn ich Rummenigge und Hoeneß sehe, wie gerade auch die beiden in den zurückliegenden Wochen und Monaten auch verbal den Florian Wirtz angepriesen haben und Karl-Heinz Rummenigge ihn noch als besten deutschen Spieler tituliert, obwohl du Jamal Musiala in den eigenen Reihen hast. Wir wissen um Uli Hoeneß Gebaren in der Öffentlichkeit. Dann ist das, glaube ich, schon eine Riesenenttäuschung für die Bayern, dass sie diesen Transfer dann eben nicht über die Bühne gebracht haben. Bin da auch zu 100% dabei, dass ich diese Notwendigkeiten, das haben wir ja schon einige Male vorher auch gesagt haben, diese Notwendigkeit Florian Wirtz mit diesem Gesamtvolumen, mit diesem Gesamtpaket, was die Bayern finanziell hätten zahlen müssen, eben halt auch nicht als so dringend notwendig, wenn du Jamal Musiala hast und dann möglicherweise Flo auf der 10 spielt, Musiala auf so einer Halbposition. Also das habe ich eh nicht ganz verstanden, aber die Bayern haben sich da in den geschmeidigen Korb eingefangen und stehen auch, gerade auch für mich persönlich, Uli Hoeneß und auch Karl-Heinz Rummenigge in der Außendarstellung, alles andere als gut da, weil das doch sehr offensiv alles kommuniziert worden ist.
Kerry, unterschreibst du es, was die Führung betrifft? Ist es vielleicht auch wieder eine kleine Niederlage für Max Eberl, auch wieder einen Spieler nicht bekommen zu können?
Ja, Niederlage für Max Eberl würde ich jetzt nicht sagen, weil er auch der einzige von den Verantwortlichen war, der sich jetzt nicht so offensiv geäußert hat. Hat immer wieder den Ball flach gehalten, gerade beim Thema Florian Wirtz, während eben, wie Torben auch gesagt hat, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge schon auch offenkundig gesagt haben, sie wollen den Spieler unbedingt haben. Rummenigge sogar Florian Wirtz als besten Spieler Deutschlands betitelt hat. Also sie haben ihm schon auch Honig ums Maul geschmiert. Das hat am Ende nicht funktioniert, aus mehreren Gründen. Aber es ist natürlich schon bitter, wenn du dich über viele Jahre um den Spieler bemühst. Da reden wir ja nicht nur von Monaten. Die ersten Gespräche mit Hans-Joachim Wirtz, die haben ja schon vor mehreren Jahren stattgefunden, weil eben Hoeneß auch ein gutes Verhältnis zum Papa von Florian Wirtz hat. Ich weiß nicht, was die gemacht haben am Tegernsee, aber anscheinend gab es immer so eine Art, ja, wir können uns das vorstellen, aber es gab eben nie diese komplette Einigung, dieses komplette Commitment von Florian Wirtz, ich will nur unbedingt exklusiv zu den Bayern und jetzt steht eben die Entscheidung Liverpool, ich finde es ein mutiger Schritt, gerade auch in dem Alter in die Premier League zu gehen, trotzdem ist es dieser Schritt raus aus der Komfortzone, der große Schritt raus aus der Komfortzone, den Florian Wirtz jetzt schon macht. Pletti, du hattest es ja auch gesagt, das war eigentlich der Karriereplan, erstmal in Deutschland zu bleiben, vielleicht nochmal den Zwischenschritt FC Bayern zu machen, wobei der FC Bayern eigentlich auch kein Zwischenschritt ist, aber natürlich ist es jetzt schon auch in Sachen Außendarstellung bitter für die Bayern, weil es wäre schon ein sportliches und auch strategisches Ausrufezeichen gewesen, einen 21-jährigen Topspieler aus Deutschland noch zu den Bayern zu holen. Und es zeigt auch wieder, dass nicht alle Topspieler aus der Bundesliga automatisch zu den Bayern gehen. Diese fetten Jahre sind in dieser Hinsicht vielleicht auch vorbei. Gut, wir dürfen auch nicht Leverkusen vergessen, die auch immer wieder betont haben, sie wollen den Spieler eher ins Ausland transferieren. Ähnlich war es ja auch damals mit Kai Havertz, da waren die Bayern ja auch dran.
Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil wir verlieren ihn jetzt natürlich als Bundesliga, eine Riesenattraktion, auch ein Aushängeschild nach außen. Und gleichzeitig ist es aber auch auf eine Art geil, dass er sich jetzt eben in der Premier League beweisen muss, in einer Liga, die nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen schneller ist, nochmal ein bisschen körperlicher mit Sicherheit ist und auch einfach ein Riesenclub, wahrscheinlich sogar nochmal 10%, 20%, 30% größer als der FC Bayern. Also Liverpool, diese Strahlkraft, und du hast natürlich auch diesen Druck, jetzt Titel zu gewinnen, wieder zu gewinnen, die Meisterschaften im Pokal, in der Champions League weit zu kommen. Das wird, glaube ich, spannend. Plätti, wie groß ist die Enttäuschung? Also erstmal erscheint es einem logisch, dass die Enttäuschung beim FC Bayern riesig ist, dass es eben nicht geklappt hat. Spürt man das?
Spürt man schon in den Gesprächen. Wir hatten auch in dieser Woche einige Telefonate und Treffen. Aber nochmal aufgreifend zu dem, was Torben sagte. Sie sagen eben intern, ja, wir machen keinen Hehl draus, dass wir ihn wollten, aber wir haben Jamal Musiala. Und Jamal Musiala hat einen Vertrag beim FC Bayern bekommen, den hat es zuvor noch nie gegeben. Und jetzt steht auch Jamal Musiala in der Pflicht, sich körperlich so einen Schuss zu setzen, dass er auch in der Lage ist, mal wieder über 35, 40 Pflichtspiele für die Bayern zu absolvieren, weil kann Kerry sicherlich auch gut beurteilen. Da muss er, glaube ich, zulegen. Aber man sagt eben, pass auf, wir haben Jamal Musiala auf der 10. Wir hätten jetzt gerne genommen, aber nicht unbedingt gebraucht. Ich sehe ein ganz anderes Thema bei den Bayern, das Thema wie um gar nicht ein Superstar. Und die Bayern müssen sich heftig hinterfragen, ob diese Herangehensweise an Superstars oder an Transferziele noch zeitgemäß ist. Wenn ich jetzt bedenke, wo wir herkommen. Xabi Alonso war die 1, haben sie nicht bekommen. Dahinter gab es 2, 3 andere Trainerkandidaten, haben sie nicht bekommen. Sie wollten im letzten Sommer Xavi, haben sie nicht bekommen. Der ging dann für 2 Tage zurück nach Paris und wechselte nach Leipzig. Sie wollten bis auf den letzten Drücker Désiré Doué, der ging zu Paris. Und jetzt bei Wirtz, Kerry hat es gesagt, Karl-Heinz Rummenigge sagt, wir wollen ihn. Hoeneß sagt, wir wollen ihn. Max Eberl setzt sich in den Doppelpass, sagt, Wirtz hat keine Priorität. Dann gibt es aber wiederum viele Gespräche, viele Treffen mit Wirtz, mit Eberl, mit Kompanie. Kompanie hat mit ihm sehr, sehr viele Telefonate geführt. Also irgendwas scheint da am Argen zu sein bei den Bayern. Wenn ich das vergleiche, was Frankfurt für ein Programm aufzieht, als Joe Bellingham jetzt eingeflogen wurde diese Woche, mit Städtebesichtigung, mit Stadiontour, mit Vorstellung, Trainerteam, mit Geschäftsstelle, mit allem Pipapo, dass er die Stadt, den Verein riecht, fühlt, hört. Das habe ich so bei Bayern noch nie gehört, Torben. Glaubst du auch, dass das ein Thema sein kann? Ich meine, du hast Spielerwechsel selbst vollzogen.
Ja, bin ich bei dir, wenn man die Ergebnisse der zurückliegenden Monate und Jahre sieht, was du gerade aufgezählt hast, dann ist das schon augenscheinlich, dass da irgendwas schiefläuft. Ich bin eh der Meinung, dass man irgendwann auch mal loslassen muss und sollte, gerade auch was Uli Hoeneß angeht, unbezweifelt seine Verdienste für den Verein, all das, was er gemacht hat, wie er den geführt und aufgebaut hat, in Verbindung damals mit Franz Beckenbauer, mit Karl-Heinz Rummenigge. Aber wenn du dann eben auch gewisse Positionen besetzt im Verein, wie jetzt mit dem Sportvorstand, mit dem Sportdirektor und so weiter und so fort, musst du dann eben auch mal vertrauen und irgendwann mal anfangen loszulassen und dann eben auch die handelnden Personen in freien Stücken auch arbeiten zu lassen. Und wenn das immer konterkariert wird durch Aussagen in der Öffentlichkeit, ich meine, wir freuen uns ja dann auch, wenn wir dann Uli Hoeneß außerhalb der Reihe mal irgendwo bekommen und wenn er seinen Emotionalitäten dann auch eben freien Lauf lässt. Aber letztendlich ist das für mich auch so das entscheidende Problem, dass du innerhalb des Vereins eben halt zu viele Köche hast, zu viele Meinungen, zu viele Entscheidungsträger, die dann eben auch dazu führen, dass eben halt auch Spieler oder Trainer oder Verantwortliche dann irgendwann sagen, boah, bekommt mal so krasses klingt, euren Laden da irgendwo geeinigt oder schafft Strukturen, wo das dann vielleicht ein bisschen übersichtlicher ist, so wie du jetzt gerade Eintracht Frankfurt, Ex-Verein von mir, auch benannt hast, wo das halt eben auch mit Bravour läuft. Und da gibt's ja auch genügend andere, auch europäische Top-Clubs, wo das dann auch ein bisschen anders gehandelt wird.
Das Thema hatten wir 4 untereinander auch schon öfter, kann ich mich erinnern, im Gespräch. Da hast du Mixed Zones, wo der Präsident Herbert Heiner spricht, wo Jan-Christian Dresen, der Sportvorstand, spricht, wo Max Eberl spricht, wo ja, früher dann, wer auch immer noch spricht, ja, und so diese eine Meinung kannst du dann gar nicht haben und diese eine Aussage, das macht es dann natürlich entsprechend schwieriger. Torben, was mich noch interessiert, nochmal konkret, was wünscht man sich denn als Profi, wie ein Verein mit einem umgeht, wie ein Verein an einen herantritt, wenn es eben um den Wechsel geht?
Ja, in erster Linie ist es so, dass der Berater dir dann irgendwann Bescheid gibt, dass Interesse von Verein X oder Y da ist. Und mir hat immer in erster Linie das Gespräch mit dem Trainer war für mich das Wichtigste. Für mich erstmal das Entscheidendste, wie plant ein Trainer mit mir, was erwartet er von mir, welches Standing habe ich, womit kann ich rechnen, welche Dinge muss ich auch möglicherweise aus dem Weg räumen, dann gerade jetzt sportlich gesehen, welche Konkurrenz habe ich, aber diese Trainergespräche waren für mich immer hochgradig wichtig und dann natürlich im zweiten Step, was dann aber mehr oder minder auch oftmals dann eben auch mein Berater oder damals Steffen Schneekloth gemacht hat, dass der eben halt über die Vertragsinhalte, Details und über das Gehalt gesprochen hat. Und dann in Summe eben für sich selbst die Entscheidung zu treffen, okay, das mache ich, oder da muss nochmal eben halt auch nachverhandelt, nachverbessert werden. Geht um Vertragslaufzeiten, um Kohle, um noch, wie gesagt, Auflaufprämien. Es gibt ja da verschiedene Staffelungen und das muss im Konsens stehen. Aber für mich persönlich war immer das wichtigste Gespräch mit dem Trainer und alles andere, dann mit meinem Berater direkt oder natürlich auch, hab damals ja, die Anekdote habe ich ja mal erzählt, wo erst Christoph Daum dran war, der hat mir das Telefon weitergegeben, dann war Rainer Kallmund dran, der gibt mir das Telefon weiter an Rudi Völler. Also da hatte ich auf einmal einen Entscheidungstrainer, Trägern zu sprechen. Aber das finale Gespräch war immer für mich und ist für mich entscheidender Trainer.
Wollt ihr zur Causa Florian Wirtz noch was loswerden oder legen wir das erstmal ad acta und warten, bis es offiziell wird? Gut. dann würde ich sagen, sprechen wir über mögliche Ersatzkandidaten, eben vielleicht nicht unbedingt, was die Position betrifft, aber was eben Offensive betrifft. Plätti, wer ist denn gerade noch auf dem Zettel der Bayern und vielleicht auch ganz oben?
Gut, Fakt ist, dass die Bayern im Hintergrund schon den Markt sondieren. Ein paar Sachen werden noch passieren. In dieser Woche wurde ja der Transfer, beziehungsweise wird der Transfer dann von Jonathan Tah finalisiert, wie ich finde, eine wichtige Baustelle geschlossen. Jetzt warten wir mal ab, was mit Minjae Kim passiert, weil wir da schon auch die Info haben, dass Max Eberl Mandate verteilt hat an verschiedene Berater. Mandat bedeutet in dem Sinne, dass die Berater die Freigabe haben, auch im Namen des FC Bayern den Markt für Minjae Kim zu sondieren. Kim ist ein Kann-Verkauf, kein Muss-Verkauf, aber wenn ein Angebot reinkommt für Minjae Kim, dann würden sie sich das anhören. Und auch Kim ist bereit, den Verein zu verlassen, weil wir auch von seinem Umfeld hören, dass er mitbekommen hat, dass er jetzt eben sehr, sehr viel Kritik auch abbekommen hat aus dem Fanlager. Ist keine große Liebesbeziehung bislang. Wenn Kim geht, gehe ich davon aus, kommt noch ein Innenverteidiger. Und die allerhöchste Priorität genießt derzeit volle Kanne die Suche nach einem Kracher für Linksaußen. Rechtsaußen in der internen Kaderplanung sehen Sie Michael Olise und Serge Gnabry. Serge Gnabry will beim FC Bayern bleiben. Und auf links, wenn das auf einer Flipchart steht, da stehen Kingsley Coman und Leroy Sané. Einer der beiden kann den Verein verlassen. Bei Sané gibt es weiterhin Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Da arbeiten die Bayern dran. Coman wäre einer, der würde Einnahmen generieren. Und im Hintergrund checken die Bayern verschiedene Profile. Derzeit alles Profile, die mit dem rechten Fuß über die linke Seite invers reinziehen.
Wir reden gleich auch noch mal ein bisschen in Ruhe über Leroy Sané. Kerry, muss denn der FC Bayern definitiv jemanden holen? Du hast ja auch noch zwei Außenstürmer, die unter Vertrag stehen, theoretisch, die man auch zurückholen könnte.
Ja, Matthijs Tell, Brian Zaragoza, aber in beiden Fällen sieht es danach aus, dass sie den Verein verlassen. Bei Tell steht jetzt erstmal ein Gespräch an zwischen Tell und Tottenham. Dann wird die Tell-Seite auch mit den Bayern sprechen, ob es dann möglicherweise eben diesen kompletten Wechsel jetzt auch gibt. Feststeht, die Bayern werden ihn sicher nicht für diese hohe Summe jetzt loswerden können, weil er auch einfach nicht performt hat. Hat auch bei der Europa League jetzt im Finale nicht gespielt. Also konnte jetzt nicht unbedingt in diesem halben Jahr zeigen, was eigentlich in ihm steckt. Klar, junger Spieler muss sich auch umgewöhnen an die Premier League. Das ist auch nochmal ein großer Schritt. Trotzdem, die Bayern können da nicht mit diesen, ja, 50 Millionen waren es, glaube ich, oder sind es, glaube ich, unbedingt rechnen. Also da wird Tottenham sicher nochmal versuchen, auch am Preis ein bisschen was zu schrauben. Und am Ende ist es bei Zaragoza ähnlich. Hat jetzt in Spanien eine Leihe gemacht, hat sich nie richtig integriert, auch selbst in Deutschland. Und ist bei Osasuna jetzt grundsätzlich auch happy. Ich gehe davon aus, dass er innerhalb von Spanien dann auch nochmal wechseln wird.
Ich habe gestern Abend übrigens von Matthijs Tell geträumt. Kein Scheiß, fällt mir gerade ein. Ich habe geträumt, dass Matthijs Tell im Finale eingewechselt wird. Und dann stand er da mit so einer Stange von der Seitenlinie, so eine Art Eckfahne, und da drauf war so ein Ballgestüt und er wollte das wie so ein Speer abwerfen. Liegt vielleicht daran, dass der Transfermarkt wieder sehr intensiv unterwegs ist.
Geht bei dir wieder los.
Es geht wieder los. Aber Felix, ganz kurz, beantworte ich in der schnellen Frage, weil du eben sagtest, an wem sind die Bayern dran, nochmal zu der Linksaußensuche. Da beschäftigen sie sich mit Hochkarätern und ich finde allesamt Hochkaräter, die wir auch im Transfer-Update genannt und enthüllt haben. Es gibt noch kein Festlegen auf den einen Kandidaten. Mit dem einen haben sie schon getroffen, mit dem anderen haben sie nur telefoniert, mit dem einen wollen sie sich nochmal treffen. Kaoru Mitoma von Brighton, 28 Jahre jung, ein Japaner, dribbelstark, steht wirklich weit oben auf der Liste, auch weil er den Bayern bereits signalisiert hat, ich wäre für den Bayern-Wechsel bereit. Und da hat sich Max Eberl und Christoph Freund bereits mit den Beratern, es sind zwei, wie wir hören, in München getroffen. Rafael Leao ist auf keinem guten Wege mit dem AC Mailand, mit der AC Mailand, richtig?
Ja.
Mein klassischer Fehler, mit der AC Mailand. Abgang ist möglich, Bayern ist dran, Bayern hat bereits erste Gespräche mit dem Berater geführt und Cody Gakpo ist weiterhin ein Kandidat. Man muss wissen, Max Eberl hat ein gutes Verhältnis auch zur Agentur von Gakpo, der Agentur von Ten Hag. SEG nennt die sich. Und Gakpo ist auch ein möglicher Abgangskandidat bei Liverpool. Gittens und Williams aktuell nicht mehr ganz so heiß wie vor ein paar Wochen.
Tom, denkst du denn, dass es grundsätzlich einfach mal frisches Blut braucht, was diese Außenposition betrifft? Also Coman lange im Verein, Gnabry lange im Verein, Leroy Sané auch schon seit 5 Jahren da, vergisst man manchmal. Braucht es einfach mal so eine Auffrischung?
Ja, braucht es. Weil wenn man sich anschaut, gerade auch international, wo die Bayern gelandet sind, klar, einmal im Halbfinale gegen Real Madrid, aber zuvor immer relativ früh ausgeschieden, 5-mal im DFB-Pokal raus, klar, die Meisterschaft mit dem ein Jahr Pause dazwischen, ist es für mich elementar wichtig, da eben auch den Kader aufzufrischen, gerade auch auf den Außenbahnen, da, ich will nicht sagen, feucht durchzuwischen, aber schon die eine oder andere Veränderung vorzunehmen. Was Kerry gesagt hat, eben auch mit Saragossa und Tell, das sind jetzt für mich keine Spieler, wo ich sage, die helfen den Bayern elementar weiter, eben auf diese Stufe zu heben, um auch in den Pokalwettbewerben weiterzukommen. Deswegen sehe ich die da auch nicht als Verstärkung in dem Sinne, sondern die Namen, die Plätti genannt hat, sind dann natürlich auch ein Kaliber, wo ich sage, dann Kingsley Coman gehen lassen, wenn er bereit ist. Und eben auch Leroy Sané, wenn er der Meinung ist, da eben den Konsens mit den Bayern nicht zu finden, eben halt auch gehen zu lassen, um da eben neu aufzuladen und neue, frische Spieler zu bringen, mit einer neuen Mentalität, mit einer neuen Herangehensweise. Odyssee als Paradebeispiel zu nennen, der herausragend gespielt hat in dieser Saison, halte ich für unabdingbar, dass die Bayern da auf jeden Fall den Kader auffrischen und frisches Blut reinbringen.
Aber hauen euch diese Namen um, die jetzt auch Plätti genannt hat. Das sind gute Spieler, sehr gute Spieler, aber mich persönlich, also mich hauen die jetzt nicht vom Hocker. Rafael Leao, Mitoma, das sind für mich jetzt nicht die Spieler, die konstant und verlässlich dann auch performen. Da ist die Gefahr dann wieder aus meiner Sicht da, dass man einen ähnlichen Spieler dann hat wie Coman, der vielleicht mal alle 2 Wochen performt, dann verletzt ist und dann 2 Wochen nicht performt. Also mich würde beispielsweise Rodrigo von Real Madrid umhauen, das wäre ein richtiger Statement-Transfer, für mich die perfekte Antwort auf diese Wirtsabsage, weil er einfach mit 24 zwar immer noch jung ist, aber trotzdem schon erfahren auf dem Niveau, bei Real Madrid schon herausragende Spiele gemacht hat, da auch nicht mehr ganz so zufrieden sein soll. Arsenal beschäftigt sich auch mit ihm, Plätti, hast du enthüllt. Also der würde auch perfekt zu den Bayern passen und du hättest mit ihm einen Spieler, der theoretisch auch als Neuner spielen könnte, der bei Real auch schon Spiele als Neuner gemacht hat, und dann hättest du auch diese Harry Kane Backup Baustelle automatisch mitgeschlossen. Also an Bayern Stelle würde ich mich um diesen Spieler absolut bemühen.
Ich glaube, was dagegen spricht, ist das Kostenpaket. Wann ist letztes Mal ein Spieler in seiner Prime von Real Madrid zum FC Bayern gewechselt? Das ist ja nur eine Idee, ne? Also man muss ja immer unterscheiden zwischen, was sind unsere Infos, was ist unsere Idee. Rodrigo beispielsweise, das Management hat mit Arsenal gesprochen, hat Kerry gesagt, haben wir berichtet. Aber da ist Arsenal beispielsweise, um auch mal ein Gefühl zu bekommen für Gehaltsgefüge. Arsenal ist da derzeit fast aus dem Rennen, weil Rodrigo mit seinem Staff, die fordern 10 Millionen Nettogehalt. 10 Millionen Nettogehalt. Und ich glaube nicht, dass die Bayern in so eine Gehaltskategorie bei so einem Spieler vorstoßen würden. Zudem sprechen wir dann noch gar nicht über die Ablöse, ne? Also Real wird ja safe 60, 70, 80, 90 Millionen Euro fordern, wenn das reicht. Aber ich ich bin vor allem bei der Charakterdebatte. Leao, ganz anderer Charakter als Mitoma, ne? Auch das wird intern bewertet. Leao, eher so ein Typ Sané, Mitoma, Japaner, der bringt eine ganz, ganz andere Mentalität mit als andere Charaktere. Ich bin ein Freund von Cody Gakpo, 1,88 groß, 1,90 groß, vielleicht noch größer. Gute Werte wieder vorzuweisen bei Liverpool. Holländer, super Charakter, linke Seite, schnell integrierbar, kopfballstark, dribbelstark. Aber sie brauchen, bin ich bei Torben, sie brauchen für links eine Granate. Und Eberl hat viel auf die Mütze bekommen. Aber Eberl hat mit seinem Team den Olise-Deal finalisiert. Also sie können große Jungs, wenn sie das wollen.
Bin gespannt. Ansonsten Nico Williams wurde ja auch immer mal wieder genannt. Das finde ich auch als neues Gedankenspiel. Das wäre auch so einer, der ist erst 22, der hat bei der EM gezeigt, was er kann. Und das wäre wieder so ein klassischer Außen, der nicht nur per se dann neuen Wind reinbringt, sondern auch einfach auch mit seinem jungen Alter, mit einer Unbekümmertheit. Bin gespannt. Ich glaube aber, sehe ich ein bisschen anders wie Kerry. Ich glaube schon, dass vor allem Mitoma, der finde ich fußballerisch so im klassischen Sinne noch mal ein bisschen feiner, noch mal ein bisschen stärker ist als Leao auch, der mehr übers Tempo kommt. Das ist, glaube ich, schon einer, der die Bayern auch nach vorne bringen kann. Eben mal abgesehen von diesem einfach neuen Impuls bringen. Abschließend, wen würdet ihr den Bayern empfehlen? Kerry, bei dir ist es Rodrigo, meintest du, auch wenn es vielleicht nicht ganz realistisch ist. Torben, Plätti?
Lamine Yamal.
war's das schon, Torben?
Ja, das war's, weil die werden schon arbeiten und aus ihrer Sicht der Dinge möglichst die richtigen Spieler an die Sebener Straße holen. Da halte ich mich raus.
Also zuallererst hoffe ich, dass die Bayern sich mal wieder an was ganz Junges rantrauen aus den eigenen Reihen, beispielsweise Lennart Kahl, weil da finde ich, hat Kompanie bislang noch nicht so richtig geglänzt, im Mut oder den Mut zu besitzen, auch mal so einen reinzuwerfen, nicht erst, wenn es 8-0 gegen Heidenheim steht, sondern wenn es vielleicht auch mal eng ist. Ich werfe mal einen rein mit Brian Gruder, der vor allem jetzt in der Schlussphase der Premier League Saison gezeigt hat, warum ihn Fabian Hürzler geholt hat. Bin mir sicher, wird wieder ein deutscher Nationalspieler. So ein kleiner Pfiffikus, nicht negativ gemeint, aber kein einfacher Typ, hat auch mal eine große Klappe. Gab's noch ein paar Geschichten rund um die Nationalmannschaft in Herzogenaurach auch letztes Jahr. Aber der kann Zehner, der kann Außen, der kann Neun. Warten wir mal ab, wie er sich entwickelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Bayern einen wie Brian Gruder nicht aus den Augen verlieren.
Auch erst 20 Jahre jung, das wäre so einer. Lennart Kahl übrigens auch gut gespielt in den paar Spielen. Deutschland ist ja leider früh ausgeschieden bei der U17-EM, da war er, finde ich, mit Abstand der auffälligste. Dann lasst uns, ich habe jetzt keine schöne Überleitung. Oh, ich höre es miauen. Torben, bist du angegriffen wieder?
Katzen stehen draußen, ich lasse sie nicht rein.
Gut. Wir werden heute womöglich irgendwo die Schlagzeile lesen, Tada, weil Jonathan Tah in München ankommen soll. Wir rechnen am frühen Nachmittag mit seiner Ankunft dann am Krankenhaus zum Medizincheck und so weiter. Kerry, vielleicht einmal kurz von dir. Was haben wir noch zu ergänzen? Wie ist der Stand der Dinge?
Ja, der Spieler kommt ablösefrei von Bayer Leverkusen, Wunschspieler von Kompanie, auch von Eberl. Auch das war von Eberl eine gute Idee, ihn schon vergangenen Sommer holen zu wollen. Jetzt im Nachhinein werden das sicherlich auch die Leute im Aufsichtsrat so sehen, weil damals waren ja sie diejenigen, die auch den Transfer ein Stück weit verhindert haben aufgrund der hohen Ablösesumme. Jetzt kommt er ablösefrei, wird sicher auch dann zu den besser verdienenden Spielern im Kader zählen, kriegt eine Signing-Fee, das Übliche bei ablösefreien Spielern. Und ein Vierjahresvertrag bis 2029, wie Plätti auch schon eingangs gesagt hat, ein guter Transfer, der eine Baustelle auf jeden Fall schließt. Wir haben ja in den vergangenen Wochen häufiger auch drüber gesprochen. Der Schritt macht absolut Sinn, sowohl für die Bayern als auch für Tah.
Torben, siehst du die Defensive dann, Stand jetzt, wenn es jetzt dabei bliebe, so konkurrenzfähig aufgestellt, dass nächste Saison was Großes möglich ist? Sagen wir mal jetzt einen Champions-League-Titel.
Wenn Jonathan Tah und Upamecano fit sind und fit bleiben und, ich sag mal, 90% der Spiele in der kommenden Saison als Innenverteidiger-Duo machen können, dann halte ich die beiden für sehr stark, die sich gut ergänzen können. Jona dann als Abwehrchef, der organisieren muss, der kommunizieren muss, der den Laden zusammenhalten wird und muss. Fonzie Davis, das wird noch dauern bis Oktober, November, bis er wieder komplett zur Verfügung steht. Deswegen sehe ich da erstmal natürlich noch eine Schwachstelle in Anführungsstrichen. Stani flexibel kann das spielen, aber natürlich ein komplett anderer Spieler als Alphonso Davies, der die Linie natürlich hoch und runter marschiert und ja die Statik des Spiels da auch ein bisschen verändert. Conny Leimer kann das recht spielen, Stani kann das recht spielen, aber so hundertprozentig zufrieden bin ich da noch nicht, weil nicht raus ist, wie Ito zurückkommt nach seinem dritten Mittelfußbruch. Kommt er tatsächlich nochmal wieder zurück? Ja, ist ja dann auch eine mentale, eine Kopfsache, wie du dann eben halt auch zurückkommst. Hält der Knochen, all diese Dinger sind noch ein paar Unbekannte. Was passiert mit Kim? Deswegen also die Defensive an für sich, mit Blick auch auf mögliche Champions League-Titel, sehe ich sie noch nicht optimal aufgestellt.
Wird auch spannend, finde ich, was auf der Torwartposition, also wie sie es dann genau handeln, wie viele Spiele bekommt Jonas Urbich letztendlich tatsächlich. Ist es dann eher im Pokal, ist es eher in der Bundesliga in kleineren Spielen, wo wirft man ihn rein und auch wie präsentiert er sich? Ich fand ihn in der Phase, wo er dann eben ran musste, wirklich gut, aber ja, er muss es auch erstmal beweisen weiterhin. Und Manuel Neuer muss auch fit bleiben. Das Thema hatten wir zuletzt ja auch öfter mal, dass hier was zwickt und da was zwickt und da dann wieder eine Verletzung aufbricht und so weiter. Kletti, wie ist gerade dein Stand, dein Gefühl? Passiert da personaltechnisch, du hast es vorher schon angerissen, noch was in Sachen Abgängen oder möglicherweise auch in Sachen Neuzugängen defensiv?
Ist natürlich noch sehr früh. Jetzt müssen wir alle mal abwarten, dieses neue Transferfenster Anfang Juni, 10 Tage, sind es ja, glaube ich, geöffnet nur für die Teilnehmer der Club-WM, also auch die Bayern mischen dann in diesem Transferfenster mit, der FC Liverpool beispielsweise nicht, der spielt ja nicht bei der Club-WM. Man kann es noch nicht so richtig einschätzen, aber die Bayern sind, glaube ich, gut damit beraten, kleinere Semmeln zu backen. Ich glaube, wenn sie mal nach ein paar Jahren wieder ins Navigationssystem Berlin eingeben könnten, ich glaube, das wäre schon ein großer Erfolg. Aber die Bayern haben Stand heute, Ende Mai, spielen sie auch in der kommenden Saison nicht mit um den Champions-League-Titel. Da sehe ich andere Teams wie Liverpool, selbst Manchester City, die ja auch vor einer Art Mini-Umbruch stehen, spätestens im übernächsten Sommer, Barca, Real, weiter als die Bayern. Es kommt vor allem, wie Torben gesagt hat, es kommt, finde ich, vor allem auf die Defensive an. Die Defensive beim FC Bayern war in dieser Saison nicht reif für die Königsklasse oder zumindest mal für den Titel. Und sie sind Stand jetzt auch nicht da. Das ist solide. Upamecano absolut top. Aber viel zu viele verletzungsanfällige Spieler auch noch im Kader.
Man sollte denken, dass Vasar Kompanie auch der Richtige ist, um dann die Defensiv-Thematik mal endgültig in den Griff zu kriegen. Schauen wir mal. Vasar Kompanie ist auch gut mit Leroy Sané. Die beiden haben ja noch zusammen gespielt. Kerry, was ist dein Gefühl gerade oder was sind unsere Infos gerade? Gibt es die Vertragsverlängerung oder gibt es jetzt den Abschied?
Ist weiterhin völlig offen. Sané kann sich das eine vorstellen, kann sich aber auch das andere vorstellen. Sonst hätte er auch den Berater nicht nochmal gewechselt. Also es ist schon so, dass er natürlich mit dem Angebot, das ihm die Bayern hingelegt haben, weiterhin nicht zufrieden ist. Es gibt aber auch noch Gespräche, neue Gespräche jetzt in den nächsten Tagen und dann wissen wir sicherlich, wo die Reise hingeht, weil die Bayern müssen ja auch planen, punkto Club-WM, Sané muss auch planen. Das kann sich jetzt nicht, wie Uli Hoeneß da so ein bisschen angekündigt hat, bis Anfang August ziehen, das glaube ich nicht. Und am Ende ist es natürlich schon so, dass die Bayern sich jetzt auch nicht ewig lang auf der Nase rumtanzen oder hinhalten lassen wollen von Leroy Sané.
Ja, ich habe ihn Mitte letzte Woche in Grünwald getroffen. Zufällig, weil ich einen Termin im Rathaus hatte, da war er auch mit seiner Familie und hatte ich gefragt, na, meldest du dich ab? Und dann lacht er, sagt, nee, wir müssen nur die Reisepässe der Kinder verlängern. Und da haben wir dann tatsächlich nochmal uns kurz unterhalten und da sage ich auch, alles ein bisschen kurios, wie es gerade mit dir läuft. Und dann sagt er, ja, da habe ich halt ein bisschen nachgefragt, na, wie war es denn jetzt eigentlich am Ende mit dem Vertragsangebot und Beraterwechsel und so weiter und so fort. Und er sagte halt, also so wie es dann auch nach außen getragen wurde, so ganz zufrieden war letztendlich nicht mit dem Vertragsangebot, was vorliegt. Und dann durch die Blume so ein bisschen vermitteln lassen, also auch jetzt in der Außendarstellung ist er ja anscheinend sehr, sehr wichtig, dann ja, ich würde es nicht wortwörtlich wiedergeben, aber so nach dem Motto, wenn man dann eben wie ein mittelklassiger Spieler sozusagen in dem Bereich Niveau dann bezahlt werden soll, dann sieht das natürlich dann auch irgendwo nicht ein. Und dafür waren natürlich auch die letzten Aussagen der Vereinsverantwortlichen, Mensch, relativ bis sehr gute, stabile Saison von ihm glaube, da sind wir uns alle einig, gerade auch was Körpersprache, was das Arbeiten nach hinten angeht, Assist-Tore, so viel wie noch nie beim FC Bayern erzielt in einer Saison. Also da sprechen natürlich auch Argumente dafür. Und dann sagt er eben halt ganz einfach, es geht dann am Ende natürlich auch um eine finanzielle Wertschätzung, was ich persönlich als ehemaliger Spieler natürlich auch nachvollziehen kann, wenn du eben halt mitbekommst, was für Signing-Fees auch an Fonzie Davis und Jamal gezahlt worden sind, dann ist es dann legitim für ihn auch zu sagen, okay, er will da eben halt nochmal dann für sich den Konsens mit den Bayern finden, das ist jetzt dieses finale und richtige Angebot für mich, um zu bleiben. Also es ist nicht so, dass er auf jeden Fall weg will. Also da hat er sich ja auch klar committed und auch klar formuliert und war auch ein bisschen verwundert, wie positiv dann auch nach dem letzten Heimspiel war es, glaube ich, auch Max Eberl da auch sehr, sehr positiv diese Situation dargestellt hat.
Es ist halt nach wie vor so, es war eine bessere Saison von Leroy Sané, 19 Torbeteiligungen. Ich habe es mir letztens mal rausgesucht und gemerkt, Michael Olise halt 38, ne, in seiner ersten Bayern-Saison. Und das ist halt natürlich eigentlich das, wo Leroy Sané selbst gern hin würde, wo die Bayern ihn natürlich auch gern hätten. Was ich mir aber nicht mehr vorstellen kann, dass es, also wenn es denn weitergeht mit den Bayern, dass er irgendwann so auf dieses Niveau vor allem dann konstant rankommt. Pletti, wie siehst du es, wenn es jetzt den Abschied gibt, ist es dann ein Missverständnis oder ist es einfach nur, hat es dann einfach nicht komplett funktioniert?
Soweit ist es ja noch nicht ganz, um das vorwegzunehmen, ich würde volle Kanne mit Leroy Sané verlängern. Er ist ein spezieller Typ, aber im Herzen ehrlicherweise ein ganz lieber. Wir begleiten ihn alle jetzt schon sehr, sehr lange, sowohl bei den Bayern als auch in der deutschen Nationalmannschaft. Ich möchte da gerne auch mal eine ganz kurze Mini-Lanze brechen. Wo der ist, da ist auch meistens Spaß. Also da passiert was. Und die Leute, die Mitspieler, die haben auch Bock, sich mit Leroy Sané zu beschäftigen. Der ist beliebt. Der haut einen raus. Wenn der lacht, ist das ansteckend. Das ist ein guter Typ. Das ist ein guter Typ und ein Familienmensch. Das ist jetzt kein Party-Rambo, sondern der hat das privat schon weitestgehend absolut im Griff. So, und wenn man jetzt sich mal vor Augen führt, dass der nie verletzt ist, fast nie verletzt, spricht das für mich auch dafür, mit ihm zu verlängern. Wenn man das Gefühl hat, Mensch, Coman möchte den Verein verlassen, was er auch intern bereits signalisiert hat, Saudi-Arabien ist dran, würde ich volle Kanne auf einen Verkauf gehen von Coman. Und ganz ehrlich, natürlich die Bayern sagen jetzt auch, wenn wir jetzt irgendwas am Angebot verändern, obwohl wir jetzt wieder 7-mal gesagt haben, wir verändern nichts, dann machen wir uns natürlich auch lächerlich. Das kann ich nachempfinden. Man muss wissen, die Bayern-Verlängerung ist intern auch ein Politikum. Leroy Sané ist jetzt nicht für alle Bayern-Vorstände und alle im Aufsichtsrat der größte Liebling, aber er hat auch einen krassen Zuspruch auf der Chefetage und vor allem im Trainerteam. Ich gehe davon aus, dass Sané verlängert. Das ist mein Gefühl. Ich glaube, man wird eine Lösung finden. Man wird jetzt ein bisschen was in dem Angebot verschieben. Mehr fix, weniger Variable. Und dann ist das für alle Beteiligten gesichtswahrend. Und am Ende, ganz ehrlich, dann gibt's ihm halt eine Signing-Fee, jetzt vielleicht nicht im Bereich der 5 Millionen, und vereinbar's Stillschweigen und dann geht's weiter. Es sind beim FC Bayern schon in der Öffentlichkeit Ablösesummen für Spieler genannt worden, die angeblich nach England gewechselt sind. Da ist weit und breit kein einziger Euro gezahlt worden. Also es gibt schon ein paar Möglichkeiten, da was zu deichseln.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht, bleiben natürlich nah dran und halten euch auf dem Laufenden hier im Podcast, im Transfer-Update und grundsätzlich bei Sky. Kletti, du hast gerade irgendein Wort verwendet, irgendwas mit Party-Hengst oder sowas. Weißt du noch, welches Wort
genau? Party-Rambo?
Party-Rambo war es, ja. Torben, schöne Überleitung. Kurz unsere Rubrik eingeschoben, Frage an den Ex-Profi. Ich will aber gar nicht auf die Partys hinaus, keine Sorge.
Hab mir gefallen.
Stimmt. Wie ist denn die Sicht als Profi auf uns Reporter?
Damals als Spieler relativ schnell gesehen und erfahren für mich persönlich, wer ist ehrlich, wer ist korrekt, wen kannst du vielleicht auch mal was sagen, wo du und drum bittest, dass es eben halt dann eben auch unter uns beiden in dem Sinne bleibt, den du vertrauen kannst, wo du ein Vertrauensverhältnis auch erstmal aufbauen musst. Am Anfang bist du eh erstmal ein bisschen skeptisch und neugierig und beobachtest. Und dann gab es natürlich auch sicherlich Journalisten und Reporter, die du tatsächlich gehasst hast. So kann man das schon extrem sagen, weil sie halt immer versucht haben, Dinge zu konstruieren. Es wurde mit mir ein Interview gemacht, was ich nie geführt habe. Habe ich dann am nächsten Tag in einer Zeitung gelesen. Wach morgens auf, schlag die Zeitung auf und denk mir, also Torben Hoffmann, bla bla. Und dann waren da 4-5 Fragen und 4-5 Antworten. Also hier bei Klaus Augenthaler damals. Aber ich habe mit jemandem gesprochen. Also tatsächlich. Ja, und da wurde dann solche Kleinigkeiten, solche banalen Dinge natürlich, ne? Und da weißt du dann natürlich auch Antenne hoch und gab dann auch tatsächlich Leute, mit denen wollte ich dann auch gar nicht mehr sprechen oder habe gewisse Interviews oder Einzelinterviews dann auch abgelehnt. Also es ist viel Vertrauen aufbauen und dann eben auch beobachten, erzählen den inhaltlichen Stuss oder Schwachsinn. Oder ist es inhaltlich auch was, wo du mit deiner eigenen Wahrnehmung auch denkst, okay, das ist korrekt und richtig, was da geschrieben oder auch erzählt wird?
Ist ja auch was wir merken in der Mixzone, wenn Spieler XY kommt, der im Zweifel das auch schon länger macht, wie ein Thomas Müller. Ich habe oft das Gefühl, man merkt ganz genau, wie er reagiert, wenn eben Kollege A was fragt oder Kollege B, weil natürlich diese Spieler, gerade die dann vielleicht auch ein bisschen reflektierter sind, wie das ein Thomas Müller ist, wie das ein Leon Goretzka, wie das ein Joshua Kimmich ist, klar haben die dann auch ein Bild von den Reportern und antworten und reagieren auch entsprechend. So, dann würde ich sagen, wie angekündigt, ziehen wir unser Saisonfazit. Es geht bald weiter. Im Grunde ist die Saison vorbei. Die Club-WM kommt demnächst, die Nations League davor, noch Champions League Finale, Pokal. Aber alles ohne Bayern, abgesehen vom Club-WM und Nations League. Lange Rede, kurzer Sinn. Einmal von euch durch. Ich beginne mit dem Ältesten, Torben. Note grundsätzlich für die Saison. Was würdest du den Bayern für eine Schulnote geben von 1 bis 6?
Eine 3, ganz einfach aufgeteilt, Bundesliga national, eigentlich eine sehr gute 2, weil mit dem Vorsprung kann man auch sagen, klar, die Konkurrenz war nicht so stabil und gut genug, um den Bayern ernsthaft Paroli zu bieten, aber trotzdem mit einem neuen Trainer deutscher Meister zu werden, mit dem entsprechenden Abstand, mit 99 geschossenen Toren, finde ich das schon wirklich gut bis 2 plus. Und dann muss man sagen, wo die Bayern auch immer dran bemessen werden, sind halt die Pokalwettbewerbe. Und da bist du mal wieder früh ausgeschieden im DFB-Pokal, 5 Jahre hintereinander und im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Auch aufgrund von Gründen, das darf man nicht beiseite wischen, die Kaderstruktur im Viertelfinale gegen Inter Mailand mit 4-5 hochgradigen Stammspielern, die verletzt sind, war es nicht zu kompensieren. Deswegen will ich da jetzt auch nicht zu extrem reinballern, aber da würde ich mit Blick auf die Pokalwettbewerbe, auf die Schleife, die man nochmal nehmen musste in der Champions League, würde ich international oder in den Pokalwettbewerben eine 4 geben und somit 2 und 4, 6 durch 2 sind 3.
Stimmt, ich muss gerade nochmal.
Oder ich habe noch, ich habe hier nebenher, ja. Ja, das wäre mein Fazit.
Pletti, was sagst du?
Boah, der Kakadu kriegt erstmal von mir eine 2 plus, weil das war ein Überraschungstransfer der Bayern. Für die Party auf dem
Rathaus. Ablösefrei auch.
Ablösefreier Kakadu. Für die Party auf dem Rathausbalkon gibt es von mir eine 1 minus, spätestens seitdem da Mia Julia gespielt wurde mit dem Zug. Aber insgesamt, ganz ehrlich, kann sich da der FC Bayern jetzt nicht für diese Gurkensaison feiern. Also Meister sind sie, alles gut. Aber von mir gibt es nicht mehr als eine 4 plus. Also im DFB-Pokal gefühlt seit einem halben Jahr raus. In der Champions League, korrigier mich bitte, ich bin nicht so gut in Statistiken, 3 oder 4 Niederlagen, dann das Ausscheiden gegen Inter, das kann passieren. Inter ist jetzt zu Recht im Champions League-Finale, aber für die Ansprüche der Bayern und für die Tatsache, was sie investiert haben mit Palinha, mit Ito, mit Olise, noch mit ein, zwei anderen Geschichten, die im Hintergrund abgingen, finde ich, ist das zu wenig, aber sie sind völlig zu Recht deutscher Meister und haben eine wirklich konstant gute Bundesliga-Saison gespielt.
Ganz kurz, Pletti, Ito, ganze Saison nicht dabei, eigentlich ganz kaputt, den kann man ja nicht, den Anspruch, den man vor der Saison hatte, bin ich ja komplett bei dir, aber Ito, ganze Saison über fast verletzt, nur ganz kurz, dann eben mal, na, den kannst du nicht ganz so mit rein. Den Palinha bin ich bei dir, aber der wurde eben halt nicht in die Mannschaft integriert. Also ja, darf man aber gewisse Punkte auch fair enough auch damit heranführen, dass dann eben auch in der Champions League, also das war mein klares Statement, wenn alle dabei gewesen wären, Fonzie Davis, Musiala, der hat noch gefehlt, Upa, Neuer, ja, das war es, glaube ich, aber so, wenn die alle die volle Kapelle dabei gewesen wären, dann wäre man, okay, auch hypothetisch weitergekommen, aber na gut. Was hast du gegeben? Gerade eben noch eine 4?
Eine 4 plus habe ich gegeben. Bei Ito bin ich völlig bei dir. Ne? Der arme Kerl, den nehmen wir natürlich aus der Gesamtbetrachtung raus. Aber dennoch, also diese DFB-Pokalgeschichte, ich finde diese DFB-Pokalgeschichte auch, wenn man jetzt sich wieder vor Augen geführt hat, was da los ist, 8 Millionen Bielefelder in Berlin, das waren früher auch aus Reporter-Sicht totale Highlights, nach Berlin zu fahren, das Pokalfinale mitzunehmen. Die Bayern finden da einfach seit 5 Jahren nicht mehr statt. Seit 5 Jahren finden sie nicht mehr Pokalfinale statt. Und ich weiß noch, wo wir in Barcelona waren, wo der Max da ausgeflippt ist, Trainerschein hinterher, wo sie dann gegen Barcelona einen auf die Mütze bekommen haben, wo man ja wirklich zu keiner Zeit, also korrigiere mich, das Gefühl hatte, Mensch, es geht um das Finale der Champions League in München. Und vielleicht haben sie es auch demütig bewusst zurückgehalten, um dann hinterher nicht kritisiert zu werden, dass sie es nicht erreicht haben, weil die Kritik fiel ja relativ gering aus. Aber international,
also da wurde schon ein Rückschritt gemacht. Sehe ich ähnlich. Ja. Also wenn du jetzt schaust in den vergangenen Jahren, mit welcher Mannschaft die teilweise gespielt haben, auch im Mittelfeld, ne? Wir reden hier ganz oft über die Verteidigung, aber das fängt ja auch schon im Mittelfeld an. Letztes Jahr wurde die Doppelsechs, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, da gab es einen Abgesang auf diese beiden Spieler. Und wenn du dir schaust, mit wem die Bayern da 2017, 2018 im Mittelfeld gespielt haben, Xabi Alonso, Thiago, Arturo Vidal, das war schon eine andere Qualität, Robben, Ribéry auf den Flügel, ohne jetzt Joshua Kimmich und Leon Goretzka nachtreten zu wollen. Ich halte Kimmich nach wie vor für einen überragenden Spieler, nur in der Nationalmannschaft sieht man ja auch, dass Julian Nagelsmann ihn auf eine Position gestellt hat, die auch bei den Bayern ein Problem ist seit vielen Jahren. Konrad Leimer als Mittelfeldspieler muss als Rechtsverteidiger spielen. Also in der Kaderstruktur und auch im Personal muss sich meiner Meinung nach was verändern. Es wurden in den vergangenen Jahren, klar, Olise war eine Ausnahme, absoluter Topspieler, für mich auch der Spieler der Saison. Aber wenn du jetzt mal schaust, wie viele Wundertüten die Bayern geholt haben, die nicht funktioniert haben, Ito nehme ich da auch raus. Aber Palinha kommt als 29-Jähriger vom FC Fulham für eine stattliche Summe, schlägt überhaupt nicht ein, kann sich nicht durchsetzen gegen die genannten Spieler im Mittelfeld. Da muss ich mir vielleicht auch in der Kaderplanung mal Gedanken machen. Sascha Bowie, 30 Millionen. Ne? Also das sind alles so Dinger, so ein paar Klopper, die da gebracht wurden, die jetzt in den nächsten Jahren sicher ausgebügelt werden müssen, damit du wieder diese europäische Topspitze erreichst. Deswegen, ich würde auch sagen, ja, Joshua Kimmich hat auch eine 3 gegeben für die Saison. Aufgrund dieser starken Bundesliga-Saison würde ich wahrscheinlich auch eher Richtung 3 minus tendieren. Aber die 4 ist jetzt auch nicht total abwegig, weil gerade das im Pokal kannst du halt auch schwer schönreden.
Also, deine Note?
Ich sag 3 minus, komm.
Wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, ich hatte am Dienstag ein Gespräch mit einem Bayern-Offiziellen und da sprachen wir auch viel über die Trainertypen der Bayern in den letzten Jahren. Und kam man natürlich auch dann auf Kompanie zu sprechen. Ich muss echt sagen, hat ihm, glaube ich, kaum einer zugetraut, aber der tut dem FC Bayern echt gut. Super Typ, finde ich, der sicherlich auch noch lernen muss, so das ein oder andere vielleicht auch mal im Spiel so umzustellen, dass man auch auf den Gegner reagiert. Das ging mir in ein paar Spielen ab, gerade in der Champions League. Aber der tut dem FC Bayern richtig gut. Für uns übrigens echt schade, weil das ist sehr langweilig geworden auf Pressekonferenzen. Jetzt bin ich wieder bei dem Gespräch mit dem Offiziellen. Also wenn zu einer gewissen Zeit Thomas Tuchel aufs Podest stieg oder hat das Sky-Mikro in die Hand genommen, da haben die Knie der einiger Leute beim FC Bayern geschlottert. Bei Kompanie kannst du ja einfach weiterschlafen, da passiert ja gar nichts. Aber er tut dem Bayern gut, weil er natürlich auch für eine maximale Ruhe sorgt.
Wir gehen auch gleich nochmal auf was sagt Kompanie nochmal gesondert ein. Ich beschließe das Ganze noch mit der Gesamtnote. Ich gebe eine 3+, und ich sage auch warum. Wegen der ganzen Begleitumstände, weil man am Ende jetzt souverän Meister wurde in der Bundesliga, weil man da auch guten Fußball gespielt hat, weil man Pokal, ja, ist unglücklich für mich, das ist so der größte Kritikpunkt, aber in der Champions League eben auch Viertelfinale gegen den jetzigen Finalisten, die einfach eine super Mannschaft haben, die es immer wieder hinkriegen, auf den Punkt dann fit zu sein, und genau das haben die Bayern dann nicht hinbekommen, mit vielen verletzten Toren, hat's gesagt, Upamecano, Davis, Neuer, Musiala, und dann, ja, gehst du eben raus im Viertelfinale gegen womöglich den jetzigen Sieger. Deswegen gibt's von mir eben eine 3+, auch mit Wasser Kompanie übrigens, einem komplett neuen Trainer etc. Dann würde ich sagen, gehen wir die Mannschaftsteile noch durch. Einmal, was die Abwehr betrifft. Vielleicht fange ich dieses Mal bei dir an, Kerry. Was waren für dich so die entscheidenden Probleme und was gibst du der Abwehr nochmal konkret für eine Note?
Ja, der Abwehr würde ich schon eher eine 4 geben und muss man fast schon Richtung 4 minus gehen. Der Einzige, der da für mich, oder sagen wir mal 2 bis 3, aber der beste Spieler war für mich Upamecano in der Innenverteidigung. Die Bayern wollen ja auch zu Recht mit ihm verlängern. Er war immer stabil, hat sich super entwickelt, ist auch nicht mehr der Upamecano, bei dem du das Gefühl hast, boah, da passiert jetzt gleich ein Fehler. Also der war sehr, sehr stark bis zu seiner Verletzung. Eric Dier, der den Verein verlässt, hat für mich auch immer stabil performt. Josip Stanisic hat sich auch stabilisiert in den vergangenen Wochen, gerade zum Ende hin. Und klar, natürlich Alphonso Davies, den Impact hat man gesehen, gerade gegen Celtic Glasgow, als er dann im Rückspiel auch zurückkam in die Mannschaft und da extrem, extrem wertvoll war. Aber nochmal die Außenverteidigerposition. Conny Leimer, so bemüht wie er ist, ist für mich einfach nicht ein klassischer Rechtsverteidiger. Macht das ordentlich, wird es wahrscheinlich nächste Saison auch wieder machen müssen. Aber ja, auf der Rechtsverteidigerposition sehe ich eine große Baustelle. Ich sehe, ja, auch jetzt durch den Dyer-Abgang sehe ich in der Innenverteidigung eine Baustelle, auch wenn natürlich mit Tah jetzt das Thema ein Stück weit gelöst wird. Und links braucht es auch jetzt nochmal einen frischen Impuls, weil Torben hat es auch schon gesagt, bei Davies wird es noch dauern. Deswegen bin ich jetzt mal auf Adam Asnou bei der Club-WM gespannt, ob der Junge sich da auch mal festspielen kann. Hat sehr gut jetzt bei Valladolid gespielt in Spanien, habe ich ein bisschen beobachtet. Die sind zwar abgestiegen als Tabellenletzter, aber da hat er wirklich einige sehr gute Spiele gemacht, wobei ich ihn fast schon eher als Außenstürmer sehe, weil er sehr offensiv denkt und defensiv einfach noch zulegen muss. Deswegen Abwehr würde ich eher aktuell 4 minus sagen nach der Saison. Aber die Club-WM kann ja vielleicht noch ein bisschen was rausreißen.
Ich unterschreibe es tatsächlich genau mit der Begründung. Klar, du hattest viel Pech, aber du hattest auch viele Fehler, viele Aussetzer, viele unnötige Gegentore. Da haben wir es wieder so in der Bundesliga gut. 32 Gegentore in 34 Spielen, deutlich besser zum Beispiel als Leverkusen auf Platz 2 mit 11 Gegentoren mehr. Ja, aber trotzdem dann in den entscheidenden Momenten zu viele Fehler, zu viele Unsicherheiten. Torben, als Ex-Abwehrspieler, wie siehst du es?
Aus der 4 minus 4 plus machen, mehr auf jeden Fall nicht, positiver nicht zu bewerten. Die Flut der Gegentore, die Art und Weise der Gegentore natürlich auch geschuldet. Und das sehe ich dann so ein bisschen differenzierter, natürlich jetzt nicht nur auf die Abwehr bezogen, sondern ist natürlich dann eine risikobehaftete Spielweise, so hoch aufzurücken, viele Räume, weite Räume hinter dir zu haben. Das ist nicht leicht zu verteidigen. Aber es waren eben halt auch viele individuelle Fehler dabei, vor allem Kim in dieser Saison hochgradig viele, viele Böcke gehabt. Und das, was Kerry sagt, du hast keinen wirklichen Spezialisten hinten rechts in der Kette. Du hast viele gute, solide Spieler. Stani nach einer langen Verletzung jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Du hast Eric Dier, der das solide runtergespielt hat. Upa für mich einer auch der stabilsten und besten in der Saison gewesen. Du hast die Verletzung von Fonzie Davies jetzt verkraften müssen. Also das Gesamtkonstrukt Abwehr haben wir vorhin schon mal beleuchtet, macht mir dahingehend auch so ein bisschen Sorgen und Gedanken. Und deswegen ist das so der Mannschaftsteil beim FCB, der in dieser Saison für mich am schlechtesten abgeschnitten hat. Und deswegen 4 plus.
Pletti, dein Fazit, deine Note?
Sind wir immer noch bei der Abwehr?
Ja.
Der Abwehr gebe ich eine 4 minus, der Rest wurde ausgiebig analysiert. Ihr wisst, ich bin kein Freund dieser Innenverteidiger-Konstellation. Und wenn am Ende des Tages Eric Dier als großer Gewinner aus der Saison rausgeht, dann freut mich das für Dier, den wir, als er kam, so bewertet haben, dass er was kann und sich viele täuschen werden. Aber wenn der alte Mann der beste Verteidiger war, dann hat es irgendwo anders Probleme gegeben.
Dann mach doch gleich weiter mit Mittelfeld. Gefühlt viel Neues und dann doch wieder viel Altes, weil am Ende waren es dann irgendwie doch oft Joshua Kimmich und Leon Goretzka, die da auf der Doppel-6 gespielt haben. Ja, wie hast du es gesehen?
Und exakt so wird es auch nächste Saison laufen. Da wird einfach wahrscheinlich gar nichts passieren. Und Joao wird händeringend um Einsätze kämpfen. Schwierig zu bewerten. Höhen und Tiefen, geile Spiele dabei, weniger gute Spiele dabei. Unterm Strich Goretzka, der sowas von auf dem Abstellgleis war und Stammspieler wurde, bis Pavlovic wieder fit wurde, hat er das, finde ich, richtig gut gemacht. Das war gut. 2 minus, 3 plus weitestgehend. Ulisse in der 1 mit Sternchen. ich persönlich bin etwas von Jamals Saison enttäuscht. Das war unterm Strich, glaube ich, weniger, als man hätte erwarten können. Da blieb, finde ich, auch dieser große Wow-Effekt aus nach der Vertragsverlängerung. Carries Einschätzung dazu auch gerne nochmal, weil Jamal muss mehr kommen. Meiner Meinung nach, wenn du 25 Tacken pro Saison verdienst, dann musst du auch so spielen. Guter Kerl, aber er muss den nächsten Schritt machen. Aber ich freue mich auch für einen Gnabry, der eine schwierige Phase hatte, auch in dieser Saison. Der hat sich wieder rangekämpft. Mit dem ist immer zu rechnen. Libra hatte gute Phasen. Coman wieder oft verletzt, leider. Ja, auf den Flügeln war das, finde ich, absolut okay. Zwei.
Kerry, hau raus.
Ja, würde ich komplett mitgehen, tatsächlich. Also gibt es nicht viel zu ergänzen. Bei Jamal Musiala müssen wir schon sagen, wenn du jetzt die Verletzungshistorie dir anschaust oder die Fehltage anschaust, der hat jetzt seit April 2024 hat er über 100 Fehltage. Und das ist dann einfach für so einen Spieler natürlich auch ein Stück weit der Spielweise geschuldet, aber es waren halt auch viele Erkältungsthemen dabei, muskuläre Themen, die du ja schon auch ein bisschen besser steuern kannst. Und da muss er sich wirklich ranhalten, dass er seinen Körper ein bisschen besser in den Griff bekommt, dass er diese Fitness auch mal über längeren Zeitraum hat. Er ist nicht richtig ins Rollen gekommen, die Hinrunde war gut. In der Rückrunde kam dann einfach insgesamt zu wenig. Und um dieser Unterschiedsspieler zu sein, muss mehr von ihm kommen. Das ist auch die Anspruchshaltung, die Erwartungshaltung intern. Und deswegen, die nächste Saison wird sicher für ihn und für seine Entwicklung auch ganz entscheidend werden. Beim Rest bin ich dabei. Olise habe ich schon genannt, eins mit Sternchen. Wenn der den Ball hat, dann passiert was. Und das ist aktuell der Spieler, für den du ins Stadion gehst bei den Bayern.
Und insgesamt noch kurz deine Note fürs Mittelfeld, der Vollständigkeit halber.
Ja, was hat Plätti gesagt? 2-, sowas, 2-, ja.
Mittelfeld bin ich auch dabei,
Angriff ja quasi zusammen.
Ja, genau. Lass uns gleich noch kurz über Harry Kane reden, vielleicht als so die Offensive sozusagen. Ich bin ansonsten bei euch dabei, 2-, insgesamt eben, ja, insgesamt gut, oder, Tom?
Ja, ganz entscheidender Aspekt, Jamal Musiala, da geht es um Professionalität, es geht um Lebenswandel, es geht um ja, Einstellung dann auch. Kerry und Flo haben es gesagt, 25k, sag ich schon, sehr Mios, von dem wir da reden.
Das ist dein Monatsgehalt.
Ja, genau. Kommt auch noch Bonus. Nee, natürlich nicht.
Auflaufen
wir. Für das, was er jetzt bekommen hat und welchen Vorschuss auch die Bayern gemacht haben, finanzieller Art und Weise. Ich meine, wir wissen, wozu er in der Lage ist. Herausragender Spieler, kann Spieler entscheiden, alleine entscheiden. Aber ich glaube, auch so muskuläre Verletzungen, die kommen nicht von irgendwoher, sondern da geht es dann eben auch für sich persönlich, glaube ich, jetzt an so einer Schwelle zu sein, diesen Schritt zu machen, diesen Traum, den er hat, Ballon d'Or, Weltfußballer, all diese Dinge, dazu gehört der absolute Fokus dann eben halt auch. Und ich glaube, das wird jetzt eben halt auch sein Fokus sein für die kommende Saison, da auch wieder stabil sich so in die Verfassung zu bringen, herausragend wieder spielen zu können. Und ansonsten bin ich komplett bei den Vorrednern dabei. Odyssee, überragend. Neues Land, neue Sprache, neue Kabine, neue Liga, so zu performen. Das hat uns, glaube ich, alle begeistert. Wenn man auch an die Antritts-PK, so fair enough kann man ja mal sein, da nochmal zurückdenkt und gedacht hat, um Gottes Willen, also eine Leerkassette verschluckt und total schüchtern. Und dann aber, wie gesagt, so zu performen. Und da werden wir sicherlich noch mehr sehen. Und dann, ja, Enttäuschung, bevor wir auf Harry Kane zu sprechen kommen, war halt nach wie vor wieder Sacha Boué natürlich auch geschuldet aufgrund immer wiederkehrender Verletzungen auch, ja, und wenn man ihn dann auf dem Spielfeld sieht, dann ist es alleine schon von Körpersprache umschalten, hinterherlaufen, so diese Wege zu machen. Also das hat mich hochgradig enttäuscht und diesen Transfer kann ich bis heute noch nicht ganz nachvollziehen.
Ja, dann lasst uns dabei noch kurz bleiben, weil eben Spieler der Saison, Enttäuschung der Saison, Spieler der Saison, hast du, glaube ich, auch schon gesagt, Kerry, Michael Olise für dich, ne? Enttäuschung, wen hast du auf dem Zettel?
Ich habe einfach extrem viel von Minjae Kim erwartet, als die Bayern den verpflichtet haben aus Neapel. Das Monster wurde dort genannt, war der beste Verteidiger der Serie A. Und nochmal, ich habe das Gefühl, seit ein, zwei Jahren, da spielt der verunsicherte Bruder von ihm und nicht Minjae Kim. Also der hat mich wieder enttäuscht, auch wenn er natürlich, das muss man auch sagen, auch Verletzungsprobleme hatte, trotz diesen Verletzungsproblemen auch immer wieder gespielt hat. Müssen wir jetzt mal schauen, ob er für die Club-WM auch rechtzeitig noch fit wird. Aber der hat mich schon insgesamt enttäuscht. Und klar, Serge Gnabry, es freut mich jetzt auch, dass er wieder da ist, hatte eine schwierige Phase. Aber auch das ist so ein Spieler, wo ich sage, boah, wenn der mal über einen längeren Zeitraum fit wäre, das könnte so eine Rakete sein. Der könnte wirklich einer der besten Angreifer sein, weil er auch einen richtigen Bums hat. Der hat einen richtig guten Schuss, der hat eine richtig gute Trefferquote. Und da wünsche ich mir einfach, dass er auch mal über eine Saison fit ist, weil dann kann er den Bayern richtig weiterhelfen.
Plätti, welche Namen hast du im Kopf, was den Spieler der Saison und die Enttäuschung der Saison betrifft?
Für mich ist der Spieler der Saison definitiv Harry Kane, weil ihr jetzt Ulisse schon genannt habt. Ich nehme auch Leon Goretzka mit rein, weil ich sag mal, egal ob du jetzt in der Kreisliga gekickt hast oder in der Champions League im Finale, du musst das ja auch mental erstmal so verarbeiten, nicht gewollt zu sein und dann aber wieder auf den Punkt zu liefern, wenn du gebraucht wirst. Das ist mental, finde ich, eine große Herausforderung. Das hat Goretzka bravourös und mit Vorbildcharakter gemeistert. Aber was Kane vorne abliefert, und er ist ja jetzt auch keine 25 mehr, und wie er sich da auch mit der Meisterschale da mit dem Kakadu gefreut hat, da man merkt ihm einfach an, der hat Bock auf die Bayern. Deswegen auch diese ganzen Gerüchte hier, Rückkehr England, das ist alles Kokolores. Der wird auf jeden Fall beim FC Bayern bleiben. Ich möchte lieber sagen, was war das Versäumnis der Saison? Das Versäumnis der Saison war meiner Meinung nach, kein Backup geholt zu haben für Kane. Müller war, ist es nicht mehr. Aber die Bayern brauchen auf der Bank so einen Typ, Größe, Breite, Choupo-Moting. Einer, der für 10 Saisontore steht, wenn er da irgendwie angeflankt wird. Es gibt ein paar Jungs auf dem Markt. Ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt ausgelacht werde, warum nicht an Davy Selke denken? Davy Selke ist ablösefrei. Davy Selke fährt sich selber mit der Schubkarre an die Säbener Straße. Und der wird ja wohl 2 Tore gegen Heidenheim machen, wenn der Harry mal irgendwie eine Wadenzerrung hat. Aber irgendwas brauchen sie auf der Bank, um auch mal Harry Kane zu entlasten, weil es kann nicht sein, dass Harry Kane 55 Pflichtspiele macht. Das wird einfach zu viel, es wird nicht weniger. Ich persönlich finde Woltemade super, super spannend. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern ohne Kane Backup in die Saison gehen. Ich bin mir sicher, dass die Bayern einen holen werden. Vielleicht ist es auch eine ganz große Überraschung, wie Kali Muendo von Stade Rennes. Aber irgendwas wird da passieren.
Ich bin da komplett bei dir, dass die Bayern jemanden brauchen. Noch der Vollständigkeit halber, für mich ist es auch Michael Olise, eben seine erste Bundesliga-Saison, die Entdeckung, eine Riesenattraktion für die Bundesliga. Und ja, die Enttäuschung dann, ja, vielleicht sind es dann beide, Boué, der eben nie überzeugen konnte bisher, und Min-jae Kim, für den das Gleiche gilt, der aber dann eben auch diese Verletzungsprobleme, immer wieder Schmerzen, Probleme hatte mit der Achillessehne. Das muss man ihm zumindest zugute halten. Dann würde ich sagen, guck mal noch auf den Stürmer eben nochmal kurz konkret, Harry Kane. 46 Spiele, 38 Tore, 13 Vorlagen. Irre, und deswegen finde ich, kommt man auch nicht drum herum, ihm einfach eine 1 zu geben. Er hatte 2-3 Spiele, wo er vielleicht ein bisschen negativ abgefallen ist, wo es mal ein paar mehr Ballverluste als gewohnt gab, etc. Aber der trifft einfach am Fließband, auf den es Verlass, auch menschlich, immer wieder, also er haut zwar nichts raus in der Mixzone, aber ich höre ihm immer wieder gerne zu, weil er einfach ein guter Typ ist. So, jetzt kommt ihr, Torben, fang an.
Würde ich unterschreiben, 2 Saisons so zu performen, diese Quoten zu haben, ist beeindruckend. Und was mir bei ihm auffällt, ist ja ein anderer Spielertyp als jetzt Robert Lewandowski auch. Die Wege, die er mitunter macht, ne? Also wenn du siehst, okay, wenig Ballkontakte, sich dann so weit mitunter sehen wir in der eigenen Hälfte, und da Bälle zu verteilen, und sein Schuss, seine Passgenauigkeit ist ja unfassbar. Die Bälle, die er da über 40, 50 Meter diagonal genau in die Schleife reinspielt, also diesen Wert der Mannschaft auch, sich Bälle zu holen, zu erarbeiten, versuchen, ein Spiel reinzufinden, neben der Torquote, neben dem, was er da sportlich auf dem Platz liefert, wie er in der Mannschaft angekommen ist, muss ich auch sagen, er macht das, was ein Stürmer machen muss, performt, er ist in der Kabine angesehen, er ist Familienmensch, man sieht es ja auch, wie er da mit seinen Kindern, mit seiner Frau, mit der Familie, Bruder, mit den Eltern da auch harmoniert und zusammen ist, und endlich diesen Titel, ich glaube, wir alle haben ja ihn hat diesen Titel, glaube ich, mehr als gewünscht, und deswegen kriegt er von mir auch ganz klar eine 1, weil er das macht, was er tun soll.
Ja, also du siehst bei Kane, dass er in der Jugend bei Tottenham auch lange im Mittelfeld gespielt hat, auf so einer Achterposition, auf einer Zehnerposition, weil er eben sich auch bei den Bayern immer wieder in diese Räume fallen lässt, was Torben gesagt hat, die Bälle verteilt, jemand, der mit Auge spielt und natürlich eine unglaubliche, ja, Treffsicherheit hat. Ich hätte mir diese Treffsicherheit im Hinspiel gegen Inter gewünscht, als er diese Riesenchance hatte. Das kann man vielleicht nochmal als Makel des Harry Kane dieser Saison herausheben. Da hat er auch, glaube ich, ein paar Nächte schlecht geschlafen. Aber insgesamt war es eine herausragende Saison wieder von ihm. Und was ihr auch gesagt habt, er ist einfach ein normaler Mensch. So, und das ist ja schwierig in dem Business mit so einem Namen, mit so einem Standing als englischer Nationalmannschaftskapitän, mit so viel Gehalt, so normal zu bleiben. Und das würde ich bei ihm auch hervorheben. Und das tut der Mannschaft, dieser Kabine, unheimlich gut.
Plätti, du durftest auch schon mit ihm Bälle hochhalten. Auch eine Eins für dich?
Ja, eine Eins plus sportlich wie menschlich. Der hätte das Potenzial, Thomas Müller in der Mixzone zu ersetzen. Das wird in Bayern ja eh volle Kanne abgehen im nächsten Jahr. Wo du hinhörst, der auch mal was moderieren kann. Kane könnte das, aber mit dem Englischen ist natürlich nicht so einfach. Ne? Da muss man sich schon konzentrieren, wenn der loslegt. Ja, einfach ein geiler Typ, geiler Neuzugang für die Bayern und für die Bundesliga.
Dann mach gleich gerne noch weiter. Wir schauen noch auf den Trainer, würde ich sagen.
Noch weiter. Schon eine Stunde vom Netz hier. Wahrscheinlich schon 30 Jahre bei Bayern über die Bühne gegangen.
Letztes Thema tatsächlich inhaltlich. Vincent Kompany, seine erste Saison beim FC Bayern, seine erste Saison bei einem richtig großen Club, nachdem er mit Burnley ja erst in die Premier League auf und dann wieder abgestiegen ist. Wie hast du ihn erlebt? Was würdest du ihm für eine Note geben?
Ich bleibe dabei. Für mich hat er ein gutes Auftreten, er hat eine gute autoritäre Art, aber auch etwas sehr Menschliches, etwas sehr Empathisches. Ich finde, wenn man auch hört, wie Joshua Kimmich sagt, der Kompany und die Art und Weise, wie er uns wieder Fußball spielen lässt, war einer der Gründe, warum ich verlängert habe. Solche Sätze gibt es nicht oft von den Schwergewichten bei den Bayern. Das ist eine unglaubliche Auszeichnung. Ich finde, er ist ein sehr guter Repräsentant für die Bayern, der die Bayern in vielen Nuancen auch besser gemacht hat. Ich finde, die Bayern spielen einen ordentlichen, strukturierten, teils überraschenden Offensivfußball. Defensiv, finde ich, hat er die Bayern nicht besser gemacht. Ich finde, defensiv sind die Bayern eher schwächer geworden. Das war aber auch schon sein Verhängnis, als er aus Burnley kam. Burnley hatte ja in der Championship-Saison beziehungsweise in der Abstiegssaison, sie hatten, glaube ich, über 100 Gegentore. Und auch da war ja die Kritik an ihm, dass er keine Balance findet zwischen Offensive und Defensive. Und da erwarte ich von einem ehemaligen Weltklasse-Innenverteidiger, da erwarte ich mehr in der kommenden Saison. Wenn sie die Defensive nicht in den Griff bekommen, dann wird es weiterhin schwierig, über das Double oder über das Triple zu sprechen.
Kari, gerne du. Also eine Note. Gib ihm noch eine Note, Plätti.
2-. Na komm, 2. Ich war sehr kritisch. 2. Geben wir ihm eine 2. Fürs Anfangsjahr, aber eine 2, der gleiche Output im nächsten Jahr, wäre es eine 3-.
Fair. Kerry.
Ja, ich gebe auch eine 2. Defensive ist sicher ein Punkt, den es zu verbessern gilt. Ich sage auch, Mut mit jüngeren Spielern könnte er ein bisschen mehr haben. Hat er sehr wenige Spieler, sehr wenige Jungs auch eingebaut, was auch daran liegt, dass er selbst als junger Spieler sehr hoch gelobt wurde. Das hat er auch mal in der Pressekonferenz gesagt. Der sieht da auch ein bisschen Gefahr, dass die Jungs abheben. Haben wir auch schon ausgiebig hier im Podcast besprochen. Die Gefahr gibt's halt auch bei vielen jungen Spielern, die das Bayern-Logo auf der Brust tragen. Also da sind sowohl Verein als eben dann auch Spieler in die Pflicht zu nehmen in jeder Hinsicht. Und sonst finde ich es gut, wie er es gemacht hat, vor allem auch sein Trainerteam. Ich habe viele Trainings beobachten dürfen, wie die Jungs auch mit dem Trainerteam zurechtkommen. René Maric, Floribert Ngalula und hier unser Freund Rodise, der immer kurze Hose anhat und T-Shirt auch bei Minusgraden. Also die kommen schon unheimlich gut in der Truppe an und ist eine gute Mischung aus Spaß, trotzdem aber auch Fokus auf Arbeit. Und er ist natürlich auch ein moderner Typ, moderner Trainertyp, dass die Jungs dann auch mal beim Warmmachen ihre Mucke hören dürfen, finde ich auch eine gute Neuerung, weil es ist jetzt ja auch, wir leben in der modernen Zeit und müssen jetzt auch nicht irgendwie mit alter Schule da beim Warmmachen vorangehen.
Und wir wissen jederzeit, wann das Training beginnt, wenn es laut wird, auch wenn wir mal nur auf dem Hügel stehen dürfen und sonst nichts sehen, weil die Vorhänge oben sind. Okay, 2x2, Tom?
2. Gesamtpaket, autoritärer Trainer auf dem Platz, Aber sich immer vor die Mannschaft schützend zu stellen, während der Pressekonferenz für uns, wie gesagt, sehr langweilig, sehr ermüdend. Immer das Gesamtbild im Blick zu haben und dann eben auch diesen Verein, dieses Chaos nach Thomas Tuchel, nach Julian Nagelsmann, die ganzen Übergänge, die da war, den Verein auch so zu beruhigen, zu befrieden, dass Chapeau durch seine sehr besonnene, ruhige, unaufgeregte Art und Weise mit einem Lachen auf den PKs und ich meine, er macht ja auch den einen oder anderen Spaß mit uns, dann auch mit, aber von daher finde ich das auch sehr beeindruckend und spieltaktisch wurde ja alles schon gesagt, ein bisschen mehr den Fokus auf die Defensive, beziehungsweise da die Herangehensweise vielleicht dann auch mit dem einen oder anderen Transfer oder mannschaftstaktisch vielleicht ein bisschen zu verändern oder da noch ein bisschen mehr mitzugeben. Deswegen für mich auch eine 2. Ich finde ihn hochgradig sympathisch, sehr gut, inhaltlich sehr, sehr gut. Und das Einzige, wo ich noch ein bisschen widersprechen möchte, das ist gerade bei den Bayern ja so, wir reden immer von den Talenten, es müssen Talente ja auch eingebunden werden und die müssen spielen, bla bla. Also mal zurückblickend, ich weiß nicht, welche Talente das bei Tuchel waren, bei Nagelsmann waren, die sich dann eben auch sag mal, so weit behauptet haben, dass sie dann auch mal vermehrte Einsätze haben, mehrere Spiele über einen längeren Zeitraum gemacht haben. Jetzt, ich meine, Pavlovic wissen wir, das war dann aber auch aufgrund einer glücklichen Fügung ihm gegenüber Pavlovic dann, dass er da auch spielen konnte, spielen musste und dann eben auch sich behauptet hat. Also das ist ein Spieler, der natürlich auch mit seiner Qualität so ein bisschen hervorsticht, und aber die Talente müssen dann eben auch im gewissen Sinne auch besser sein als die da sind. Und das ist eben halt so schwierig bei den Bayern, weil der Kader natürlich aufgebläht ist mit Top-Spielern und dazu kommt natürlich, dass die Ziele ambitioniert sind. Weil wenn wir jetzt sagen, da müssen jetzt 4 Amateure oder 4 Talente spielen und die Bayern werden dann nächste Saison Vierter und scheiden in der ersten Runde im Pokal aus und in der Champions League in der Gruppenphase. Also ich sehe auch, weil Lennart Kahl, der Name fiel, ja, ich finde ihn auch gut in dem Bereich, wo er spielt. Aber ob er jetzt der Spieler ist, der sich auf Strecke bei den Bayern behauptet und die da sind, verdrängen kann, sei mal dahingestellt. Deswegen, also immer diesen Hinweis eines Trainers beim FC Bayern München, mehr Talente einbinden zu müssen, da bin ich tatsächlich immer so ein bisschen vorsichtig mit. Also Training, ja, da sind ja auch viele, da werden viele durchgeschleust. Aber immer zu sagen, die müssen dann auch spielen und so weiter, ja.
Es ist halt der klare Auftrag der Verantwortlichen, ne? Auch von Uli Hoeneß, die natürlich viel Kohle dahingestellt haben mit dem Campus. Und ich sehe einfach auch, und das hat jetzt gar nicht unbedingt was mit Kompanie zu tun, aber ich sehe einfach viele Laien, die überhaupt keinen Sinn machen. Ich sehe viele, viele Themen einfach, die auch nicht gut gemanagt werden im Hintergrund. Also wenn ich jetzt an Arjen Ibrahimovic denke, der sich dann zu Lazio Rom verleihen lässt und da jetzt keine 2 Spiele gemacht hat, dann sage ich halt auch als Verein, okay, dann musst du vielleicht mit dem Jungen bessere Lösungen finden, mit dem Management des Spielers. Insgesamt glaube ich einfach, dass da noch mehr Potenzial drinsteckt und dass es eben nicht komplett ausgeschöpft wird. Und Asnou ist ein Beispiel, ist marokkanischer A-Nationalspieler. Ich wüsste jetzt nicht, ob der schlechter machen würde als ein Sacha Boey. Den kannst du nämlich auch rechts in der Kette spielen lassen.
Wir fassen zusammen, oder ich fasse zusammen, das Thema Talente bleibt ein Thema beim FC Bayern. Wir werden nach wie vor, versprochen, die extra Folge zum Campus machen. Das wird passieren, so ja, im Laufe der nächsten Wochen, sage ich mal, bevor die Bundesliga-Saison dann wieder losgeht. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt fast 1 Stunde 10 gequatscht, wieder 4. Und da würde ich sagen, sind wir zufrieden damit. Will noch jemand was loswerden? Kerry, willst du wieder jemanden grüßen? Torben, deinen Katzen geht's gut und weiterhin?
Ich will keinen grüßen, ich bin aber Meister in der Kreisoberliga jetzt geworden, aufgestiegen in die Gruppenliga. Das wollte ich noch sagen, weil letzte Woche hatten wir die Geschichte mit meiner Truppe, sind wir aufgestiegen mit unserer Truppe.
Glückwunsch.
Dankeschön.
Auch gut, dass du wieder nüchtern bist, oder? Das wirkt zumindest so.
Und die Platzwunde ist auch zu, also hat alles funktioniert.
Gott sei Dank.
Alles in Ordnung.
Dann bedanke ich mich bei euch drei. Dann bedanke ich mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Ihr wisst Bescheid. Wir freuen uns weiterhin über Feedback und wünsche euch und Ihnen und allen da draußen erstmal einen schönen Mittwoch.
Ebenso.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.